Click and Rush, Episode Nummer 14. Ich bin Uli Hebel auf, Achtung, Sky.
Und ich bin Joachim Hebel und auch auf Sky.
Ich glaube, wir müssen euch was erklären. Wir sind mitten in der Saison gewechselt. Sowas gibt es auch mal, obwohl das Fenster nicht auf war. Entsprechende Ablösezahlungen haben es möglich gemacht. Nein, im Ernst, wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt unter dem Sky-Banner unseren Podcast veröffentlichen dürfen. Und ich glaube, wir müssen mal ganz kurz aus Transparenzgründen erklären, warum dem so ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Vorneweg aber für Hörerinnen und Hörer verändert sich gar nichts, weil Sky den Original-Podcast gerne so haben wollte, wie wir ihn immer machen. Und genauso machen wir es einfach, weil wir können ja gar nicht anders.
Genau, also der Name bleibt gleich, der Verbreitungsweg, wir sind einfach nur umgezogen. Das heißt, es müsste eigentlich auch da gleich bleiben. Also ihr müsstet euch den Podcast genauso ziehen können. Dementsprechend, ich glaube, die Supporter haben ja schon eine Mail bekommen, dass es eben so sein wird. Wir haben ein Angebot bekommen, einfach Sky ist irgendwann auf uns zugekommen, hat gesagt, dass sie den Podcast eben gut finden, dass sie ihn gerne hätten, dass sie Podcasts ausbauen wollen, dass sie eben dort den Premier League Podcast natürlich ganz gut finden, weil er zum Produkt passt, ist ja klar, als Premier League Sender. Dann haben wir ein Angebot bekommen, dann haben wir so ein bisschen hin und her gesprochen, wie könnte das aussehen, wann, wo, wie, wollen wir gleich bleiben, wollen wir nicht gleich bleiben, sollen vielleicht andere Inhalte rein. Und das fanden wir wirklich gut, dass da geheißen hat, der ist genauso gut, wie er eben ja, war. Und dass wir eben genau das machen dürfen, was wir immer gemacht haben, nämlich uns an den Themen so entlanghangeln, wie wir das gut finden. Und nicht einfach sagen, hey, jetzt müssen wir mal zum fünften Mal über den sprechen oder zum fünften Mal über den Deutschen sprechen oder sowas in die Richtung, sondern wir dürfen es genau so lassen, wie es jetzt ist. Haben dann ein Angebot bekommen, haben uns getroffen mit sehr coolen Gesprächen und haben dann, glaube ich, ein Produkt gefunden, das eigentlich gleich bleibt. Eben nur, das ändert sich auf dem Bild, quasi steht Sky Podcast und die ein oder andere Bindung wird mit Sicherheit mehr werden. Wir haben ja heute schon dann auch dieses, also heute ist Aufnahmezeitpunkt. Wir sind jetzt Montag 23.28 Uhr. Das heißt, nach dem Monday Night Game, das Uli und ich ja kommentiert haben, für die, die es nicht mitbekommen haben, bei Sky, Arsenal gegen Everton oder Everton gegen Arsenal. Und genau nach diesem Spiel zeichnen wir jetzt auf, bleiben einfach zusammen und ja, genau, das hat sich eigentlich viel verändert und morgen dann quasi das gleiche nur mit dem Sky-Deckmantel. Es gibt eine Landingpage, also eine Seite auf der Sky.de-Seite, die dann auch dazu führen wird, um vielleicht Inputs zu bekommen oder wie auch immer. Ansonsten, ich glaube, sehr übersichtlich, was die Veränderungen des Podcasts betrifft. Da gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel.
Ja, ganz genau. Die Kanäle bleiben alle offen. Also die sozialen Netzwerkkanäle könnt ihr uns ganz normal wie gehabt anschreiben. Der E-Mail-Account bleibt erstmal offen. Wir werden auch mit ziemlicher Sicherheit fortführen, nur halt dann für eine größere Öffnung sozusagen, dass wir in den Länderspielpausen Fragen-Podcasts anbieten. Und wir sind grundsätzlich auch nach wie vor offen. Und Sky ist es dankbarerweise auch, was jetzt so Veränderungen des neuen Podcasts betrifft. Also sprich, wenn ihr Formatideen hättet, gerade zum Beispiel in den Länderspielpausen, ich glaube ansonsten diktieren uns die Themen das allermeistens, dann könnt ihr das gerne uns mitteilen. Der E-Mail-Account, wie gesagt, bleibt eben auch offen. Patreon werden wir jetzt dann, ich glaube, das ist nur fair gegenüber den bisher supportenden Menschen da draußen, den werden wir aber zumachen. Das ist, glaube ich, auch völlig klar, dass dem so ist. Und das ist eigentlich auch schon soweit das, was wir jetzt hier als Neuerungen zu verkünden haben, weil das muss man gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Es gibt schlicht und ergreifend gar nichts Neues, sondern wir machen einfach ganz genauso weiter. Und das heißt, wir gucken natürlich auch zurück auf den 15. Spieltag, der jetzt Geschichte ist. Und es gibt natürlich wie immer ein paar Themen, die etwas größer diskutiert werden müssen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber jedenfalls hängt das Thema, das gerade in England ein großes war und ist, weil es auch wieder eine personelle Neuerung gegeben hat, zufälligerweise mit unserem Kommentar am Montagabend zusammen. Der FC Everton nämlich ist einen Director of Football ärmer, also das mal Minimum. Und dann gab es ja noch dieses Spiel gegen Arsenal, dessen Ausgang äußerst richtungsweisend war. Letztlich ist es jetzt gewonnen worden. Das ist schon mal als kleiner Spoiler vorneweg, deswegen müssen wir da jetzt nicht Rafa Benitez quasi einen Abgesang widmen, sondern können jetzt erstmal nur in Anführungszeichen über die Entwicklungen sprechen. Aber, und das ist ja auch ganz interessant, am Sonntagabend ist das bekannt geworden, dass Marcel Brands, der seit 2018 Director of Football war, unter anderem, kommen wir gleich später noch drauf, nicht mehr Director of Football ist bei Everton. Sie nennen das strategische Aufarbeitung der Fußballstrukturen. Also es ist ein bisschen seltsam einzuordnen, was das jetzt bedeutet, sozusagen dieser Abgang von Marcel Brands, aber in jedem Fall wird klarer und klarer, dass bei Everton gar nichts mehr klar ist.
Ja, also das ist irgendwie das Komische, weil Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Ancelotti war da und er war eigentlich der starke Mann. Jetzt ist Benitez da und darf eigentlich, oder wirkt irgendwie ein bisschen verloren, wirkt so irgendwie aufgerieben. Brands war der starke Mann eigentlich, sollte es eigentlich sein. Und irgendwie werde ich aus diesem Club nicht schlau. Der Club hat, das muss man klar sagen, du hast es im Spiel angesprochen, Uli, 600 Millionen Euro ausgegeben in den letzten, glaube ich, 6 Jahren, wenn mich alles täuscht. 5 Jahren, pardon, waren kurz davor, eben die Financial Fairplay-Regeln zu brechen. Es hieß, sie wollen näher an der Tabellenspitze sein als eben quasi dort im Mittelfeld. Und da ist das hat offensichtlich nicht geklappt. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ob jetzt dann Brands derjenige war, der dann Schuld daran hatte, ist dann ja, das wage ich nicht zu beurteilen, weil ich da, glaube ich, nicht tief genug drinstecke. Fakt ist, sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Und ich glaube einfach, dass Mushiri, der Besitzer, einfach sich momentan nicht genug entlohnt fühlt für das, was er da investiert hat und dafür quasi irgendwo jemanden gesucht hat, dem er die Schuld zuschieben kann. Ancelotti ist nicht mehr da und jetzt muss irgendwie gehandelt werden und das war dann halt die Geschichte. Und dann weiß man ja auch, wie es im Fußball ist. Brands wird sich diesen Schuh nicht angezogen haben, wird gesagt haben, hey Leute, was soll das? Ich bin nicht alleine schuld. Und dann wird es irgendwann dazu gekommen sein, dass man eben gesagt hat, okay, dann bitte weg oder wie auch immer. Man, der ja beim PSV Eindhoven zuvor war und eigentlich dort sehr, sehr groß gelobt worden ist für seine Transferpolitik und auch für sein Auge. Und den sie unbedingt wollten, den Europa gejagt hat eigentlich halb. Und jetzt plötzlich ist er derjenige, der jetzt nicht mehr gut sein soll. Wenn man wirklich nur von draußen drauf blickt, die Entscheidungen, die er getroffen hat oder die Transfers, die getätigt worden sind, die waren nicht gut genug, muss man klar und deutlich sagen. Frage ist natürlich dann immer, wer wollte wen und weshalb und warum. Weil ich meine, zum Beispiel, ja, Richarlison, Megatransfer, den wollte mit Sicherheit Marco Silva noch. Ja, natürlich mit Sicherheit da auch Brands dabei, brauchen wir auch nicht reden, aber das war mit Sicherheit ein Marco Silva-Mann. Und Ancelotti hat Alan gewollt, hat James Rodriguez gewollt. Das war absolut klar. Ducouré war mit Sicherheit noch von zuvor, aber den zu holen, ist auch ein Silva-Typ, aber den wollte Silva schon. Das, glaube ich, macht auch noch irgendwie Sinn. Aber alle diese Transfers, wenn man sie die einzeln betrachtet, ansieht, die sind irgendwie Trainer gefärbt. Und jetzt zu sagen, Brands ist derjenige, der gehen muss, in so einer Situation, ich weiß es nicht genau, wo man eigentlich, also in Deutschland wäre der Trainer geflogen, und in England geht jetzt Brands, der Sportdirektor oder der, beziehungsweise, im Fußballchef dort. Ich werde daraus, wie du es eben gesagt hast, ich werde daraus nicht schlau. Ist es ihm zuzurechnen oder nicht? Ist es seine Schuld oder nicht? Das ist die große Frage.
Ja, das Ding ist, und das ist wiederum das Gute bei Everton, dass nicht genau rauskommt, wer genau was macht. Sowohl jetzt auf der entscheidenden Seite, als auch letztlich dann im Board, in dem ja Brands auch sitzt. Da gibt es auch eine kuriose Verflechtung, das machen wir aber gleich noch. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, also so 2018 ist er da, kam ja wirklich auch aus der Golden Boy. Also da haben wir, wie du es auch gesagt hast, alle gedacht, okay, wenn wir dem jetzt alles geben, der hat Alkmaar entworfen, der hat PSV entworfen, dann wird alles gut in Everton. Und unter seiner Ägide von diesen 560 Millionen Pfund, wohlgemerkt, an Ausgaben sind rund 300 gemacht worden. Niemand weiß aber so ganz genau, war das überhaupt seine Aufgabe, Spieler zu identifizieren? Das wäre ja gemeinhin das, was wir verstehen würden, unter anderem unter Director of Football. Aber Academy, ehrlicherweise, ist jetzt auch kein, da ist jetzt auch niemand durchgebrochen, Anthony Gordon mal beiseite, aber der fällt ja auch nicht mehr so richtig in seinen Entwicklungsraum, wenn man sagen könnte, okay, ja klar, also da sehen wir jetzt auf jeden Fall absolute Zugeständnisse, die man ihm machen muss. Und dann kommt das Seltsame da dran, und das weiß man ja jetzt auch, allerspätestens im Sommer ist das durchgesickert, bei Rafa Benitez in Amtsnahme, ist er ja offenbar nicht mal gefragt worden als Director of Football, was ja seltsam genug ist. Und das wiederum, da wird jetzt dann für mich der einzig logische Schuh in diesem ganzen Chaos draus, weil ich das Gefühl habe, okay, also Fahad Moshiri, der hat ja da immer seinen Talksport-Kontakt, also ruft er da immer schön im Sender an und erzählt dann, wie es aussieht. Und er hat bei Talksport dann erzählt, vollen Support für Rafa Benitez. Jetzt, wenn ich das mal zurückrechne und sage, okay, voller Support für Benitez, Brands hat nicht nur nichts damit zu tun mit der Inamtsnahme, noch reden die beiden offensichtlich groß miteinander, weil Benitez ja auch zu jedem sich bietenden Zeitpunkt gesagt hat, übrigens, mit den Transfers habe ich nichts am Hut, weil ich habe ja überhaupt gar kein Geld wegen Financial Fairplay bekommen, ich musste ja ablösefrei transferieren und habe Demi Gray für 1,7 geschossen, absolute Schnäppchen, by the way, aber okay. Und das, da habe ich so das Gefühl, dass Brands und Benitez vielleicht nicht so unbedingt miteinander können. Und dann gibt's ja noch eben genau diese Verquickung, dass Brands vor circa einem guten Jahr dann einen Platz plötzlich im Board bekommen hat, mit der Aufgabe, den Director of Football zu überwachen, der ja aber selber ist. Also wie schwachsinnig kann denn eine Aufstellung in einem Board sein? Und ich habe das etwas suffisant während des Spiels gesagt, aber ich finde, der Vergleich passt. Das ist der HSV der Premier League, weil die mit viel Geld, aber ohne Plan Dinge anstellen, von denen du erstmal denkst, auf den allerersten Blick, ja, okay. Auf den zweiten Blick merkst du, was zum Teufel. Und auf den dritten Blick denkst du, allen wird das Können ausgesaugt, die da arbeiten. Also selbst Rafa Benitez, der ja, das ist ja ein Masterplaner. Und es sieht so aus, als könnte der dieser Mannschaft überhaupt gar keine Richtung geben. Und jetzt muss man der Ehre halber dazu sagen, da haben sich einige Manager jetzt an diesem Team die Zähne ausgebissen. Und Markus Silber hat bei uns im Podcast auch mal fallen lassen, dass der Charakter durchaus des Teams in Frage zu stellen ist oder des Kaders, sagen wir es mal so. Und das muss man schon auch nochmal dazu sagen. Es hat ja auch einen Grund, warum alleine unter Fahad Moshiri 5 Manager in 5 Jahren da waren. Aber ich weiß halt jetzt nicht, Brands ja oder nein. Und jetzt lösen sie es ja wohl erstmal intern. David Harrison übernimmt mit Greta Steinsson, der Head of Recruitment, der ja den noch viel schlechteren Job gemacht hat, demnach. Sodass ich nicht ganz klug draus werde, also Brands hat jetzt zwar eine Abschiedsrede gegeben, da sagt er auch nichts, und ansonsten hat er auch nie viel gesprochen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fahad Moshiri jetzt seinen Ja-Sager hat in Bill Cantwright, der ja wieder zurück durfte in Sport und sehr einflussreich ist und vernetzt ist und eher so die good old British Managers haben wollte. Und vielleicht passt Benitez da auf irgendeine Weise rein. Aber es bleibt, finde ich, wahnsinnig konfus. Und das, was ja dann noch dazu kommt, ist, dass natürlich der berühmte Fisch eh schon riecht, immer vom Kopf her. Aber auf dem Platz ist Everton auch erbarmungswürdig mies mitunter. Jetzt haben sie gegen Arsenal erstmals nach 8 Spielen ohne Sieg wieder gewonnen. Aber das ist ja ehrlicherweise kein Team, das danach aussieht, als würden sie auch nur in die Nähe der Big Six kommen. Also nicht mal, also was die Payroll betrifft, ja. Aber rein sportlich gesehen ist es ein Team, das glücklich sein darf, wenn sie am Ende auf 14 landen.
Ja, genau, das ist das Ding. Also, ich meine, so viele Trainer, ja. Ronald Koeman haben wir gesagt, dann haben eben, ja, Unsworth, Allardyce, okay, die sind alle so halb rauszurechnen, aber Marco Silva, dann natürlich Ancelotti, Benitez, das sind jetzt mal die Trainer. Das ist natürlich immer, also ich habe damals so eine Saisonvorschau gelesen, die fand ich eigentlich ganz gut, wo es geheißen hat, so quasi, die Fans sind jetzt langsam einfach leid, dieses Auf und Ab, dieses ständig enttäuscht zu werden. Dann investierst du großes Geld mit das meiste, damals eben unter Koeman. Das bringt überhaupt nichts. So, dann kommt der nächste, Markus Silva, dann heißt es, es wird etwas entwickelt, funktioniert auch nicht. Dann holst du den Carlo Ancelotti, der gekommen ist, als Geist, das ist eigentlich so die letzte Chance und die letzte Patrone, die dieser Verein noch hat, um die Fans nicht zu verlieren. Der wiederum sagt die ganze Zeit, es ist ein Langzeitprojekt, ich will dieses Team in das neue Stadion führen. Nächstes Thema, das ja dann dort am Hafen irgendwo entstehen soll in Liverpool, im Bramley Moordock. Das ist ja auch noch so ein Thema, das ja immer wieder angekündigt wird. Will es dort reinführen und er ist ein Langzeittrainer und so weiter und so fort und versucht und doktert rum und macht und tut und sagt dann innerhalb von 10 Sekunden, ich gehe zu Real Madrid. Klar, jetzt kann man sagen, ja, damals habe ich gedacht, okay, der hat einfach keinen Bock mehr und will bei Real Madrid nochmal absahnen. Jetzt glaube ich, mittlerweile wissen wir, der hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf Everton. Das war wahrscheinlich eine Mischkalkulation, weil er einfach gemerkt hat, es ist einfach zu schwierig, dort nochmal anzufangen und dort eben alles nochmal umzukrempeln. Die Fans haben in den letzten Jahren schon immer Stimmungsboykotts gehabt. Das war in den letzten 2-3 Jahren schon immer mal wieder, dass ich gesagt habe, wir bleiben entweder ganz fern oder wir sind einfach die ersten 10 Minuten leise oder wir sind ganz leise, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Quatsch. In diesem Spiel gegen Arsenal ja auch in der 27. Minute so eine Art Boykott nochmal, wo sie einfach gesagt haben, so hey, wir haben keine Lust mehr. Und das ist halt der Punkt. Diese Fans tun einem leid, weil die sind Premier League und die sind die Hard und die gehören dahin. Und das ist ein großer Club und das ist eine große Stadt und dieser Verein hat seine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Aber wie damit umgegangen wird, das ist halt das Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, der Besitzer oder diese Besitzerschelte, Besitzer sind Mist. Das ist natürlich hier irgendwo mit einem blauen Auge zu sehen, weil ja, natürlich machen die falsche Dinge und sind irgendwie nicht sehr beholfen, wirkt das Ganze, aber also, dass Moshiri keinen Bock hat, kann man ihm nicht nachsagen, weil Geld investiert hat er ohne Ende.
Ja, das ist ja auch nicht sein Fehler.
Aber es ist einfach nichts dabei rausgekommen.
Also, das ist aber auch nicht sein Fehler. Er ist ja in erster Linie als Investor da. Das heißt, er gibt das Geld Leuten, die damit haushalten müssen. Und diese Leute haben das halt nicht gut gemacht. Fertig aus. Also, da sind ja Transfers drin, wo wir von vornherein gesagt haben, Okay, also wenn ihr es nicht braucht, dann schickt es mit dem Schubkarren zu mir, weil es war klar, dass sie einzelne, also James als Beispiel, war klar, dass das in die Hose geht.
Alex Iwobi.
Ja, Iwobi auch, natürlich
40 viel, Millionen viel Euro. Geld. Also für 40 Millionen Euro finde ich dir 70 bessere. Ich.
Und dann gab's ja Phasen, und das muss man ihnen ja schon auch lassen, also in diesen ganzen verschiedenen Absichten haben sie ja alles so transfertechnisch gegen die Wand geworfen, da sind auch gute Leute drin gewesen, Alan ist schon okay, Doucouré ist schon okay, Ben Godfrey sieht gut aus, ja, das passt ja auch, und das sind auch altersstrukturell Typen, wo man sagt, also, in Gottes Namen. Aber dann gibt's halt auch auf der anderen Seite die ganz, ganz vielen, die sie ja zum Teil jetzt auch losgeworden sind. Also Bolasie ist endlich weg. Also, Wahnsinn, dass der auf der Liste immer noch stand. Cenk Tosun kriegt immer noch Geld. Für was auch immer. Also da muss man auch immer sich jedes Transferfenster, wenn man den Kader dann einmal durchblickt, sich denken, ach, der ist echt immer noch bei Everton. Und dann gibt's noch ein paar andere, die natürlich wahnsinnig viel Geld kriegen oder überhaupt gar keine Leistung mehr bringen. Und das ist ja vielleicht auch irgendwie normal. Also 5 Manager in 5 Jahren, ist ja logisch, dass die unterschiedliche Dinge machen möchten mit diesem Kader und unterschiedliche Schwächen vielleicht auch identifiziert haben für sich und die dann loswerden müssen. Deswegen hat man ja einen Director of Football, der dann irgendwann mal sagt, nee, machen wir jetzt aber nicht. Also das ist ja schön, dass du Marco Silva bist, aber nein, wir holen jetzt nicht, oder ich will jetzt, hat wer die Wobi geholt? Ich glaube Ancelotti, ist ja wurscht, aber jedenfalls möchte ich jetzt, also muss man ihm da nicht unbedingt in die Schuhe schieben, aber was halt dabei bleibt, und man muss sich halt auch mal überlegen, von wo Everton herkommt, die galten ja ganz lange als der People's Club und die DNA war es ja, mit einem Manager 140 Jahre durch die Premier League zu laufen, auch wenn man dann quasi in einer Dekade nur zweimal europäisch spielt, obwohl die Ambition vielleicht schon da war, mit David Moyes beispielsweise, und da war ja Bill Cantwell auch durchaus beteiligt daran. Also der ist ja alte Schule, der müsste das eigentlich auch verstehen, aber irgendwie haben die angefangen mit Moshiri, dass die unbedingt anschließen wollten, und das klappt aber nicht, und dann geben sie sich auch überhaupt gar keine Zeit. Und man muss auch ehrlich sagen, man kann auch jeden Trainerwechsel für sich durchaus verifizieren, also dass Roberto Martinez am Ende nichts mehr war. Okay, da sind ja auch die Hosen runtergezogen worden gegen das damals stärker werdende Liverpool. Auch schon ganz normal, dass die im Derby dann auf die Mütze bekommen. Und bei Marcus Silva hatte man schon auch das Gefühl, na, das passt nicht mehr. Und bei Ancelotti, das haben wir ja auch mehrfach besprochen, hatte ich nie das Gefühl, dass es überhaupt jemals passt. Das Einzige, was der geschafft hat, ist eben nicht im Derby unterzugehen. Aber ehrlicherweise haben die großes Glück gehabt, dass da lange keine Fans zugelassen worden sind. Und wie du es gesagt hast, das war ja eben auch noch dem Liverpool-Spiel, ist ja ganz, ganz laut und oft Sack the Board gerufen worden. Also ich glaube, die Anhängerinnen und Anhänger haben zumindest ein gutes Gespür dafür, wo es liegen könnte. Also nicht, dass das Team nicht will, das glaube ich, kann man denen nicht zwingend absprechen, sondern vielleicht können die echt auch einfach nicht. Der Kader ist einfach nicht gut.
Ja, nicht strukturiert genug zusammengestellt, du hast halt einfach ein paar Lücken drin, das ist, glaube ich, eher, das ist das Problem, ja. Du hast keine Elite-Flügelstürmer, du hast dann jetzt mit Gray und mit Townsend 2 geholt, die zumindest Flügelstürmer sind, aber das ist ja zum Beispiel auch schon ein Zeichen, Benitez sagte, wir mussten Flügelspieler holen, weil wir keine hatten. Und dann hast du aber in dem Zeitpunkt kein Geld, weil du es zuvor rausgeschmissen hast. Und holst dann irgendwelche, die auf der Resterampe sind. Fair enough, dass du die bekommen hast, okay. Also das ist ja eh dann verhältnismäßig okay. Aber das kann nicht die Lösung sein. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Und das ist halt eben das ganz große Problem. Also die Situation, man überlegt sich mal, das ist die Aussage, die dasteht. Du sagst, du willst dort oben rankommen und du willst Titel gewinnen. Und dann gibst du in 6 Jahren 600 Millionen Euro aus. Und du bist dem Abstieg unter Marco Silva nur knapp entronnen, weil Ancelotti dann kam. Unter Ancelotti dann in der einen Saison ging es verhältnismäßig bergauf. Zunächst der Superstart, wo alle dachten, jetzt ist es da, jetzt ist es da, letzte Saison. Und dann wartest du wieder nach unten und bist irgendwo wieder im Mittelfeld zu finden. Und jetzt hast du dieselbe Geschichte wieder, guter Start und brichst wieder komplett ein. Das war ja wirklich Kernschmelze ab Oktober. Und das ist halt genau das große Problem dieses Clubs, dass du halt einfach nicht weißt, wo du bist. Die Situation unter Moshiri kommt mir so vor, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir das erste Mal Zugriff auf unser eigenes Konto hatten und da ein bisschen was drauf war, du gehst einfach in den Laden und kaufst den ersten Quatsch, den du siehst, und davon kannst du nach einem Jahr nichts mehr brauchen. So kommt es mir insgesamt vor, weil du hast einfach natürlich vor 6 Jahren die Geschichte mit Koeman damals, die sind reingegangen, haben alles gekauft, was irgendwie da war, weil plötzlich Geld da war und weil plötzlich jemand Lust hatte, Geld auszugeben, und sie hatten Lust, Geld auszugeben. Und dann hast du einfach Sachen gekauft, die du heute teilweise noch hast im Kader, wo du aber sagst, eigentlich will die keiner mehr. Und das ist halt das ganz große Problem. Ich habe mir damals Schuhe gekauft und Pullover, die besitze ich heute nicht mehr. Ja? Also das sind so Sachen, ich glaube, so ist das, glaube ich, das Gefühl so ein wenig, dass damals einfach Geld ausgegeben worden ist, weil man es wollte, weil man es sollte, weil man es konnte. Und auch in den letzten Jahren ja dasselbe. Und im Endeffekt ist dabei eigentlich zu wenig rausgekommen. Und Investments wie James Rodriguez, das sind ja wirklich Totinvestments, ja, jetzt nicht irgendwie, das ist ja, also als Wirtschaftler würdest du sagen, ja, das habt ihr komplett in den Sand gesetzt und das sind ja mit Sicherheit mal 25 Millionen gewesen, also mal Ablöse und so weiter und so fort, dann noch oben drauf.
Ja, Handgeld.
Also Handgeld und so weiter und so fort, also du hast da Geld raus, das sind Millionen, die du mal allein an diesen Spieler verloren hast. Moise Kean dasselbe, dann funktioniert der woanders. Und schießt die halbe Liga in Frankreich zusammen und du verleihst ihn erneut, weil du damit nichts anzufangen weißt. Oder er nicht mehr will oder du ihn nicht mehr willst. Das sind dann so Sachen, wo man sich wirklich einfach fragt, was passiert da, warum macht man das? Und man hat dann einfach wirklich noch verhältnismäßig Glück, dass man ein paar ganz ordentliche Investments getroffen hat. Du hast einen Torhüter, der ist zumindest mal Premier League Material mit Pickford, ist englischer Nationaltorhüter, okay. Du hast Godfrey, du hast mit Luca Digne, nächstes Thema übrigens, einen der besten Linksverteidiger der Premier League gehabt, den du jetzt aus dem Kader nimmst gegen Arsenal. Also für die es nicht mitbekommen haben, er war gar nicht im Kader und es wurde aus vom Liverpool Echo, ein Journalist hat geschrieben, dass er aus Kreisen weiß, dass keine Verletzung vorliegt, sondern es andere Gründe haben muss, also muss es was Persönliches sein.
Den hast einziger du verloren. Linksverteidiger im Kader, wohlgemerkt.
Genau, nächstes Thema. Dann hast du eben Doucouré vielleicht noch jemanden, der etwas könnte, aber der hat immer Verletztes. Riesengroßes Problem. Du hast Calvert-Lewin, der jetzt eine halbe Saison ausfällt quasi. Und du hast Richarlison, der auch nicht mehr der ist, der er mal war, wo du nicht weißt, also der funktioniert zumindest momentan nicht so, wie du dir das vorstellst. Okay, das sind 5-6 Spieler, wo du sagen kannst, die sind okay, aber 5-6 Spieler alleine reichen halt nicht und wenn davon 3 verletzt sind, hast du dann das nächste Problem und dann hast du diese Fehlinvestments und musst den Rest ausfüllen mit entweder Jugendspielern, wie eben zum Beispiel Gordon oder du hast Townsend oder Gray, von denen du eigentlich dachtest, solche Spieler niemals holen zu müssen, die dann eh gut funktionieren momentan verhältnismäßig. Und das ist halt das ganz große Problem, dass du einfach einen Kader hast, der einfach, und das ganz große Problem, dass du eben keine Elite-Flügelspieler hast, nach wie vor nicht, dass du keine Dynamik im Mittelfeld hast, Doucouré mal ausgeschlossen, der aber halt immer verletzt ist nochmal, das hast du auch seit Jahren nicht angegangen. Und das ist halt einfach dieses Ding, dass man einfach Lücken sieht, die sind seit Jahren bekannt, die werden aber nicht angegangen und dann musst du halt so flicken, wo es irgendwie geht. Und das funktioniert so semi. Und dann mit der Bordgeschichte auch noch drumherum, die wir gerade beschrieben haben, merkt man halt einfach, da liegt irgendwie alles im Argen. Und Rafa Benitez kommt da rein, einer, der eigentlich für Ordnung steht, ja, der gefühlt den Schreibtisch richten soll, der aber mit jeder Bewegung noch mehr vom Tisch schmeißt, weil er einfach gar nicht anders kann. Und das ist das große Problem.
Ja, vielleicht ist er ja auch gut, dass er es macht. Das sind die halt nur nicht mehr gewohnt. Also das ist ja, wenn er es stringent durchziehen würde, das sieht jetzt von außen ehrlicherweise auch nicht immer so aus. Und er hat sich natürlich auch gegen Liverpool einfach krass vercoacht. Da gibt es einen schönen Artikel auf Athletic, wo beschrieben wird, dass das 4-4-2 vielleicht jetzt nicht unbedingt das Richtige war gegen das derzeitige Liverpool-Team. Das ist, glaube ich, in allen Teilen auch soweit nachvollziehbar. Nur, das ist ja das, da können wir jetzt rumtun, wie wir wollen, ob Benitez jetzt der Richtige ist oder nicht. Und die Wahl ist natürlich eh kontrovers, weil der natürlich immer noch eher mit dem anderen Teil Liverpools assoziiert wird. Und das war ja auch allen klar von vornherein, dass diese Aussage von vor 15 Jahren oder was, dass die nie ganz weggehen wird. Es sei denn, er geht jetzt straight away in die Champions League. Aber das war ja irgendwie klar, dass das nicht passieren wird. Und trotzdem ist ja eigentlich egal, wie du dich entscheidest, ist ja wurscht. Aber du brauchst jetzt endlich mal eine Langzeitvision. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Diesen Kader, ob Geld da, also er verlangt ja auch keine Unsummen. Er verlangt halt nur Summen, um das irgendwie besser machen zu können. Und jetzt muss man sich halt überlegen, gibt man Benitez die Zeit, dann muss man ihm wirklich die Zeit geben und die Macht auch geben, Dinge umsetzen zu dürfen. Weil dass dieser Trainer fähig ist, wissen wir alle. Und dass das nicht immer schön anzusehen ist. Ich meine, die spielen auch mit weniger Ballbesitz denn je. Die spielen mit einem hässlichen Konterfußball sozusagen mit das direkteste Team. Also sprich, lange Bälle letztlich für den Abschluss. Und dann geht es echt auch ganz oft einfach nur vom Außenstürmer nach innen und zack drauf. Und so haben sie dann auch gegen Arsenal letztlich gewonnen. Aber, und das ist ja auch so ein Punkt, Dominic Calvert-Lewin, jo, können wir machen. Das Thema können wir aufmachen. Aber der Punkt ist ja das, der wird sich das auch nicht ewig anschauen. Und Richarlison will ja eh schon weg, offenbar. Also der hat eh schon länger keinen Bock mehr. Weder auf England noch auf Everton dann im Besonderen. Und da wird es ja noch zwei, drei andere geben, die jetzt sagen, gut, für den Moment, Spielpraxis schon gut, aber Ben Godfrey macht Schritte. Der wird ja irgendwann auch mal ein Angebot bekommen von einem anderen Team. Und ich glaube, um genau das zu verhindern, vielleicht muss man es auch nicht verhindern, keine Ahnung, aber um genau das zu verhindern, um irgendwann mal an seine Ziele zu kommen, wäre mein Ansinnen an den Verein jetzt zu sagen, okay, dann nehmt halt den neuen Director Football, weiß man auch nicht, ob das geplant ist oder nicht, da halten sie sich auch bedeckt, lasst mal Moshiri volatil sein, aber nehmt ihm, soweit es geht, die Möglichkeiten weg, schnell zu schießen und installiert einen starken Manager, der Rafa Benitez sein kann, aufgrund seines Sachverstands. Das ist das, was ich brauche. Und dann gehen wir mal diese ganzen Kadersachen an. Das ist ja eigentlich erst der fünfte Schritt oder so, weil wenn das Seamus Coleman immer noch Rechtsverteidiger spielen muss, ist ja traurig. Der wird ja auch Wochenende für Wochenende einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen von anderen rechts. Gegenspielern. Ja, eher rechts, aber wenn jemand... Ah, was weiß ich. Links vorbeigeht, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das ist so, es ist echt auch zum Teil eine Tortur, das immer Gleiche über Everton erzählen zu müssen, sehen zu müssen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe grundsätzlich ist das schon ein Verein, den ich eigentlich ganz in Ordnung finde. Nur in den letzten Jahren ist es ganz oft so, dass wenn ich die irgendwie gesehen habe im Dienst, habe ich mir gedacht, das wird hart. Und irgendwie wird es auch meistens hart, das muss man auch ehrlich sagen.
Ja, also schön anzusehen ist halt selten, weil eben kaum Dynamik drin ist, weil eben kaum Spektakel drin ist, weil das eben halt einfach, das ist halt so. Und ich eigentlich das Mittelfeld, wenn ich ehrlich bin, wenn Ducouré nicht dabei ist, ist das Mittelfeld halt einfach immer grau. Da ist nie Tempo drin, da ist nie Dynamik drin, da ist aber auch, also gegen den Ball Alan okay, das ist aber, das war es dann auch schon. Und so kannst du halt einfach sagen, es sind zwei Spieler in der Defensive interessant, es sind zwei Spieler in der Offensive interessant und dazwischen ist für mich einfach alles grau. Aber das ist halt so, insgesamt muss man sagen, ist es natürlich ein Verein, deswegen ist ja der Punkt, also wie du es eben gerade gesagt hast, das ist ein Verein, der für mich Best of the Rest sein muss. Für mich muss dieser Verein Rang 7 sein. Egal was passiert, das ist der Verein, der Rang 7 sein muss. West Ham in der aktuellen Form mal ausgeklammert, die vielleicht jetzt so, wenn sie so funktionieren, gerne auch. Und Leicester und so, ist ja klar. Aber also eigentlich hinter den Big Six Teams, wenn die alle Form hätten, musst du sagen, das ist so der für mich siebtgrößte Club des Landes gewesen über Jahre hinweg. Und dass sie das nicht hinbekommen, ist einfach wirklich schade und ist einfach nicht würdig, muss man klar sagen. Und das ist einfach schade, weil da so viel passiert ist und natürlich auch so viel investiert worden ist. Es ist jetzt nicht so, dass da einer sagt, ich lasse den Verein links liegen und es interessiert mich nicht mehr und dann geht da eine Marke zugrunde, sondern sie investieren, aber sie investieren halt falsch.
Ja.
Und sie entscheiden falsch. Und das ist fast doch irgendwie fast sogar noch ein bisschen tragischer oder beziehungsweise irgendwie ein bisschen, das macht's wilder, weil du dann natürlich nicht mal sehen kannst, okay, so und so ist es, das ist irgendwie schade, so ist die Welt. Man kann es leider nicht verändern und jetzt haben sie halt immer wieder gewonnen nach 8 sieglosen Spielen. Benitez, der ja das sehr, sehr gut erklärt hat, der wirklich immer sehr angespannt wirkt. Ja, er spielt den Erklärbär total ruhig, sitzt da und versucht wirklich Präsentation irgendwie zu liefern, dass er einfach gesagt so, hey, wir haben verletzte Schlüsselspieler, schlechte Ergebnisse, dann kommt eben ein negatives Selbstvertrauen dazu, dann kommt ein Strudel dazu, was machen wir jetzt, wir müssen ruhig bleiben, hart arbeiten, Fehler ausbessern, zusammenhalten, so, er hat wirklich versucht, und auch total ruhig, ja, und ich garantiere euch, dann wird in der zweiten Saisonhälfte alles besser, also auch mit diesem Ausblick, das hat man wirklich gemerkt, dass er sich da wirklich auch versucht hat, irgendwie ein Narrativ zurechtzulegen und irgendwo auch so eine Art Heldenreise vorzuzeichnen, nur ehrlich gesagt, ist halt die große Frage, nach allem, was wir beschrieben haben, wie wild es da abgeht, ob er die zweite Saisonhälfte überhaupt noch erleben wird. Weil ja, Arsenal geschlagen, aber das wird ja nicht rückschlagslos bleiben bis dahin. Und deswegen ist die große Frage, wie es da wirklich weitergeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das, was wir bei Norwich damals kritisiert haben, Sieg und trotzdem Entlassung, könnte ich mir da auch vorstellen. Also das ist so wild da, dass man und so undurchsichtig. Und so viele Leute, die irgendwie entscheiden, dann nicht entscheiden. Und derjenige, der entscheiden soll, Marcel Brands zum Beispiel entscheiden hätte sollen, oder wo man es eigentlich meint, der darf beim Trainer gar nicht mitsprechen. Das ist so verquer, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie etwas linear läuft und dass man jetzt sagen kann, Benitez ist jetzt safe und der ist jetzt nicht safe und da wird entschieden und so. Sondern es ist so wild, dann ist ein Dinier plötzlich wieder raus und so. das ist alles, also das muss man schon sagen, das sind so viele Schlagzeilen drin und die Schlagzahl ist so hoch, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie es da weitergeht, ehrlich gesagt. Und das ist schade, weil dieser Verein einfach wirklich, wie gesagt, für mich Platz 7 verdient hätte, alleine von der Größe her, von der Schlagkraft, von der Strahlkraft so.
Ja, es bleibt schon so, wenn Moshiris Kaffee morgen früh nicht besonders schmeckt, er trinkt ihn wohl gerne mit viel Zucker und da ist zu wenig drin, dann kann es sein, dass er sich es trotzdem überlegt. Und das ist, glaube ich, das, was man festhalten kann. Die Mittel sind da, das ist das, was man Credits zu Moshiri ihm geben muss, aber die Mittelverwendung wird weiterhin das ganz große Thema bleiben bei Everton. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über die sprechen. Ich würde irgendwie denken, dass Rafa Benitez die Saison zwar fertig macht, ich glaube, im Sommer sprechen wir dann erneut, weil er vielleicht auch keinen Bock hat. Also irgendwie, so werde ich das Gefühl auch nicht los, dass dem so ist. Jetzt haben sie, wie du sagst, erstmal gewonnen gegen einen Club, der ja eigentlich echt auch irgendwie benachbart ist auf eine Weise, was jetzt so Payroll und sportliche Ambitionen wenigstens betrifft. Und irgendwie, weil die machen deren Rebuild ganz anders, vielleicht auch ein besseres Vorbild sein sollte, nämlich jünger und potenzieller denkend irgendwie. Aber Everton, das habe ich auch schon mal in einer der ersten Folgen gesagt, hier in der Staffel, Forever Rebuilding. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich finde, es passt sehr, sehr gut, weil wenn irgendwann wird es wieder so kommen, dass ein neuer kommt und dann machen die einfach alles von vorne. Aber verlassen wir mal Everton und wenden uns dem wohl ersten Deutschen, also David Wagner könnte man jetzt so mit reinrechnen, aber dem wohl ersten deutschen Trainer, der in der Premier League sein Auftaktspiel gewonnen hat, Ralf Rangnick bei Manchester United. Und du hast das Spiel gestern, also vorgestern, weil wir sind jetzt schon aufnahmetechnisch im Dienstag gelandet, fast zumindest im Dienstag gelandet, kommentiert und kannst uns sicherlich auch sagen, was sich jetzt schon verändert hat. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal auf die Personalie Rangnicks Nummer 2 irgendwie kurz ein, weil Mike Carrick den Verein verlassen hat, aber das ist vielleicht nur als Randnotiz.
Ja, also zunächst, er hat gesprochen davon, er will Kontrolle haben, er will Energie haben. Kontrolle ist das Allerwichtigste, weil er halt einfach gesehen hat, dass, muss man auch sagen, das einfach zuletzt nicht der Fall war. Sie haben Spiele einfach zu selten kontrolliert. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und Ralf Rangnick hat eben gesagt, dass ihm die Kontrolle zu wenig war. Er will dort eben mehr sehen in Sachen Kontrolle. Und das war eben der Punkt, den er haben wollte. Und das muss man schon sagen, das war da. Jetzt sagen natürlich alle immer Gegenpressing und dieser ganze Spaß, der ja eigentlich immer mit ihm assoziiert wird irgendwie. Ich habe das so schön gesagt, the Gegenpressing won zum Spaß halt natürlich logischerweise, um auf Klopp anzuspielen. Das hat man in der ersten Hälfte schon gesehen, dass das irgendwie dort Einkehr findet momentan, das muss man schon sagen. Aber in der zweiten Hälfte war es dann schon wieder sehr Solskjaer-mäßig. Mit einer Ausnahme, ich hatte hinten nicht das Gefühl, dass die was anbrennen lassen. Jetzt muss man auch sagen, Crystal Palace war, das hat dann auf der anderen Seite Patrick Vieira angesprochen, dass die einfach nicht mutig genug waren, um das auszunutzen, was United halt angeboten hat. So viel war es nicht, aber man muss schon sagen, es wäre, das ist ja auch klar, dass es nicht gleich so sein kann, dass der jetzt halt irgendwie komplett da alles kontrolliert. Es wäre was da gewesen, das haben sie einfach nicht genutzt. Deswegen war Crystal Palace an dem Tag, zumindest die Offensive von Crystal Palace, ein dankbarer Gegner. Die Defensive nicht, weil das genau das war, was United nicht braucht. Nämlich tiefer Gegner, wo sie drum rumspielen müssen und den Strafraum und irgendwie eine Lücke finden müssen. Am Anfang lange Bälle in die Tiefe, Cristiano Ronaldo irgendwie versuchen, entweder hoch anzuspielen oder eben in die Gasse. Es hat 2-3 Mal ganz ordentlich funktioniert, dann gab es halt immer wieder so abgeblockte Schüsse oder er hat nicht getroffen. Aber im Grunde genommen hat man schon gesehen, es ist eine andere Energie da. Man hat dann aber kurioserweise auch gemerkt, als das Tor nicht fiel, war dieser Hype im Stadion auch schnell weg. Also hast du schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach Party und jetzt geht's hier bergauf, weil es ist ein Trainer, sondern du hast gemerkt, dass die Fans auch langsam verstehen, es ist nicht einfach nur Schalter umlegen oder den Hebel umlegen, um dieses Wortspiel zu bemühen und dann geht's los. Sondern man hat gemerkt, okay, das ist Arbeit. Das braucht Zeit. Er hatte 2 Trainingseinheiten, er hat eine davon gehabt, wo die Stammspieler erstmal nur regenerieren konnten und mussten. Der zweite gehabt, um wirklich herzugehen und zu sagen, hey, das ist taktisch das, was ich mir vorstelle. Und dann war es eigentlich schon vorbei. Er konnte nicht viel machen. Einzelsprechen mit den Spielern geführt, das war so das Hauptziel, um einfach mal zu verstehen, wo ist die Mannschaft, was will die Mannschaft, was fehlt der Mannschaft, wo kann Verbesserung herkommen. Und das waren die Punkte. Und deswegen hat man schon gesehen, dass man hat verstanden, glaube ich, dass in diesem Verein etwas vorgegangen ist. Das Wichtigste war ihm Balance, Kontrolle, nämlich dieser Punkt, den ich immer wieder gesagt habe, das ist einfache Mathematik. Sie kassieren im Schnitt 1,7 Tore. Das habe ich in einem Spiel letztens gesagt und Ralf Rangnick hat genau das gleiche gesagt. 1,7 Tore im Spiel kassieren bedeutet, du musst Minimum mal 2 schießen, um den Punkt zu holen. Du musst 3 schießen, um zu gewinnen. Im Schnitt. Ja? Und das ist halt einfach, ja, oftmals möglich gewesen unter Solskjaer, wissen wir auch. Wenn Ronaldo, wenn die alle mal durchdrehen, ist es klar. Aber es gibt halt auch Situationen, da kannst du das nicht gegen tiefstehende Gegner, wenn die dir 2 reinlegen durch irgendwelche blöden Fehler, die du machst, dann musst du da erstmal hinterherlaufen. Und das ist das Ding, zu sagen, wenn die 0 steht, hat er auch gesagt, simple Mathematik, wenn die 0 steht, dann haben wir einen Punkt sicher. Und ab dann können wir aufbauen. Und das, glaube ich, ist der Punkt, den er angeht. Das hat mit Gegenpressing jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun, wie viele das ganz gerne hätten. Und mit RB-Fußball, habe ich auch gesagt, das ist es noch nicht. Kann es ja auch gar nicht sein. Sondern das hat eher was damit zu tun, dass er sagt, wir müssen erstmal ein solides Fundament aufbauen. Und dann können wir versuchen, Muster zu erarbeiten, wie wir vorne zu Toren kommen. Bei Solskjaer war es ja oftmals so, dass man schon gemerkt hat, der hat die ganz gut bespaßt, der hat den Rasen ganz gut irgendwie bewässert, aber so richtig zurechtgestutzt und geschnitten hat er ihn nicht, weil er dazu die Werkzeuge gar nicht hatte, glaube ich. Und ich glaube, dass Rangnick beides hat.
Ich habe ja im letzten Podcast versprochen, dass man recht schnell was erkennen wird. Und ich bilde mir schon auch ein, dass man das erkannt hat. Ich habe das Spiel jetzt nicht in voller Gänze sehen können, weil ich parallel halt selber in den Einsatz gerutscht bin sozusagen. Aber man sieht schon erstmal eine gewisse Kompaktheit, die ja gar nicht mehr da war zum Schluss bei Ole Gunnar Solskjaer. Und auch die Pressingzonen, die Ralf Rangnick ja immer auch propagiert. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber zumindest dachte ich schon, dass man das so gesehen hat, dass sie versuchen, den Gegner auf eine Seite zu drängen, zuzugreifen, und weil sie es halt kompakter machen, waren die ersten 30, 35 Minuten schon von einer gewissen Intensität auch geprägt, die sie hinten aus komplett verloren haben, ehrlicherweise. Also es mag vielleicht auch an Crystal Palace liegen, aber die war weg. Das ist eh auch sowas. Wir haben ja zu Recht Solskjaer in den ersten 2 Arbeitsjahren gelobt, dass seine Teams fit waren. Und das war ein großes Problem bei United. Wo ist denn das hin? Verstehe überhaupt nicht mehr. Also, dass die teilweise wirklich einzubrechen scheinen. Mag auch nur von mentaler Seite her kommen, aber ist halt so. Und das ist das eine. Und zum anderen, und da ist er ja auch clever genug, dass er dann auch die Offensive so aufgestellt hat, dass er Rashford in die Tiefe schicken kann, ihm den Platz geben kann, indem er auch Ronaldo leicht anders positioniert auf der rechten Seite, also eine gewisse Asymmetrie herstellt, um einfach Rashford zu nutzen mit seinem Tempo. Auch das ist nur sinnvoll. Jetzt kann man sagen, okay, der war jetzt auch selten gesund dabei bei Solskjaer, okay, aber ich meine, da waren auch andere Pfeile theoretisch drin, allein das Sancho-Spiel ist ja auch schon mal was Besonderes sozusagen. Also das sind die Dinge, die ich mir einbilde, dass ich die gesehen habe, und ich würde fest davon ausgehen, dass die verfeinert werden. Und das ist auch schon das erste Fundament. Und das ist ja das, was ich, da biege ich jetzt einfach mal ganz kurz ein, kurz angesprochen habe. Es wird ja berichtet, ich weiß gar nicht, es haben jetzt ein paar, glaube ich, gemacht, Manchester Evening News. Ich glaube, original kam es, das muss jetzt nicht immer schlecht sein, nur weil die Quelle nicht so besonders ist, von der Sun, dass Ralf Rangnick gerne Gerhard Struber als Nummer 2 hätte, der im Moment ja noch bei den New York Red Bulls arbeitet. Da ist ja die Saison zu Ende. Zumindest für Red Bulls ist sie zu Ende, soweit ich in Bilde bin. Und der möchte ihn wohl als Co-Trainer haben. Struber wiederum ist ja erst von Barnsley weggegangen zu den Red Bulls und hat bei Barnsley überragende Arbeit tatsächlich geleistet. Hat er dann den beinahe Aufstieg unter Valerian Ismail vorbereitet, wenn ich so will, und ist natürlich auch logischerweise einer aus der RB-Schule. Ich möchte jetzt nicht immer das oben drüber stulpen, diese RB-Schule, aber im weitesten Sinne wisst ihr ja alle, was gemeint ist, nämlich jemand, der einer ist, der wahnsinnig fußballclever ist und natürlich eine gewisse Intensität gegen den Ball gerne mag. Und das ist Struber ohne jeden Zweifel, das muss man ja schon so sagen.
Ja, was man heute so lesen konnte, ist Chris Armas, der wird auf jeden Fall kommen, so was man heute gelesen hat. Ein US-Amerikaner, der zwischen 2018 und 2020 als Cheftrainer bei den New York Red Bulls unter Vertrag war, deswegen kennt er ihn eben. Und deswegen kennt er den logischerweise, weil Rangnick ja Head of Sport and Development bei diesem Konzern war. Der war ist ehemaliger US-Nationalspieler und beim MLS-Club FC Toronto tätig. Aktuell ist er eben vereinslos. Das hat man heute gelesen, glaube ich, was bei Athletic rauskam, dass der kommen wird. Das ist einer, der eben schon mal kommt. Der zweite, ein Name, der gerade gespielt worden ist, finde ich spannend, Jesse Marsch. Das könnte theoretisch schon passen, dass Rangnick den mitnimmt als seinen Co. Also ich bin gespannt, ob das passiert, der bei Leipzig gerade entlassen worden ist, den er ja auch kennt, den er ja schon 10-mal installiert hat.
Er war auch schon sein Co. bei Leipzig, ne?
Genau. Ja. Also das ist eine Geschichte, da bin ich gespannt, ob das passiert.
Also das würde mich jetzt wiederum unheimlich wundern, ehrlicherweise. Also das da kann sein, man weiß nie bei Ralf Rangnick, aber das würde mich jetzt krass wundern.
Das Ding ist halt, er ist auf der Pressekonferenz angesprochen worden drauf, wen er denn holt. Und er sagt, er will 2 bis 3 Leute holen. Und das Problem ist, sagte er, alle seine Ex-Angestellten, in Anführungszeichen, also seine Ex-Assistenten, waren schon oder sind aktuell gerade in Anstellungen. Das heißt, die haben andere weggeschnappt, so zum Spaß, hat er das so gesagt. Das ist natürlich das große Problem, dass man eben dort, dass er vielleicht gar nicht so viel Wahl hat. Und ich glaube, dass er in dieser Situation, und da wäre er ja dumm, wenn er jetzt irgendwie was ausprobieren würde, was er noch nicht kennt. Sondern jetzt, glaube ich, holst du jemanden, den du eben kennst und dem du sagst, ich vertraue dem. Und wenn mit Marsch einer kommt, der das hat und wenn der sogar vielleicht, also der könnte ja vielleicht sogar auch spekulieren, wenn ich es clever mache. Ja, vielleicht bin ich der nächste Manchester United Coach. Also diese Manchester United Aufgabe ist so groß, das kann ich mir vorstellen, mit Rangnick, das kann ich verkaufen, dass ich dort war und diesen Stallgeruch von United mal anzunehmen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dort jemand wie Rangnick eben zumindest mal anruft, dass Marsch das sogar annehmen würde, weil er wäre dumm, es nicht zu tun, aus besagten Gründen gerade eben. Ja. Theoretisch ist es jetzt nur ein Name gespielt, der mal irgendwo rumgeistert, weil er halt gerade entlassen worden ist und weil es natürlich dann bei Journalisten macht A gleich ein B. Und aber insgesamt sehr interessant, der Einstand von Rangnick. Ich finde, dass er das, was man ihm nachgesagt hat, dieses Verkopfte und dieses so irgendwie in den Büchern stecken, das hat man nicht gesehen. Ich fand den weit sympathischer, witziger, offener, als man ihn immer so darstellt. Das wird sich mit Sicherheit natürlich irgendwann auch mal normalisieren, in Anführungszeichen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das war ein sehr sympathischer Auftritt von A bis Z in der Pressekonferenz, auch in Interviews nach dem Spiel, vor dem Spiel, sehr witzig, schlagfertig, mit dem Grinsen auf den Lippen. Ich glaube, dass der sicherlich auf der Insel den einen oder anderen gewonnen hat. Die Kritiker sind trotzdem da, auch das haben wir schon gehört, zum Beispiel Harry Redknapp, der eben gesagt hat, jetzt habt ihr einen Interimstrainer zum Cheftrainer gemacht, dann habt ihr einen Interimstrainer geholt und der Interimstrainer des Interimstrainers ist derjenige, der eigentlich den Langfristplan übernehmen soll, ganz schön wild. Solche Typen gibt's auch. Warum? Weil Rangnick natürlich kein typical England Guy ist. Den kennen die Engländer nicht. Dann sehen sie auf seiner Vita jetzt nicht die ganz großen Titel, das muss man auch klar sagen. Da sind sie jetzt, also selbst bei Jürgen Klopp waren die am Anfang ja skeptisch. Das wäre jetzt keiner mehr. Und bei Guardiola waren die es auch nie, weil der natürlich schon was gewonnen hatte. Aber die interessieren sich nicht für die Bundesliga, die schauen die nicht und dann kennen die den auch nicht. Die haben den Namen schon mal gehört, die wissen, dass der eine Vita hat, die wissen, dass der natürlich für ein paar Dinge steht. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, warum der ein oder andere Experte negativ ist, ist auch, weil er sich natürlich in dessen taktischer Potenz irgendwie vielleicht nicht ganz ihm das nicht gönnt, sage ich einfach mal. Und sich vielleicht dann denkt so quasi, jetzt kommt hier der Klugsch. Das ist der Punkt, glaube ich, warum so viele englische Experten, so Ex-Spieler, da negativ dagegen geschossen haben, weil die eben denken so quasi, jetzt kommt da so einer, der will uns was von Gegenpressing erzählen, das spielen wir schon seit Jahren. So hat man das Gefühl, dass sich da ein paar beschnitten fühlen in ihrer Männlichkeit, in Anführungszeichen. Und deswegen ist Ralf Rangnick bei manchen kritisiert worden. Aber die es ernst gemeint haben, die haben sofort gesehen, der hat eine Vita, der steht für Dinge, der hat Dinge verändert, der hat Dinge verbessert. Das ist ein Langzeitdenker und das ist jemand, den sie brauchen. Denn, dann ist mein Statement vorbei, was hat Manchester United gefehlt? Unter Ole Gunnar Solskjaer gab es leichte Entwicklungen. Warum? Weiß man nicht. Vielleicht, weil die Spieler sich einzeln verbessert haben. Das Konstrukt war es nicht. Es hat ein Konstrukt gefehlt. Es hat aber auch eine sportliche Expertise gefehlt im Board. Und zwar gänzlich. Und das ist jetzt weg, weil du hast mit jemandem, der eben jemand ist, du hast einen absoluten Progressivling dort sitzen, jemand, ein Langzeitdenker, einen Planer, jemanden, der sehr progressiv nach vorne arbeitet und der sagt, pass mal auf, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so, der Plan sieht so aus, der Plan sieht so aus und bleibt als Advisor im Board und zumindest mal 2 Jahre Und das ist genau der Punkt, den ich am positivsten finde, dass du da jetzt nicht mehr irgendeinen Wirtschafter drin hast im Board oder der die Entscheidungen trifft und sagt, das können wir oder das können wir nicht machen und dieses Investment habe ich getätigt und deswegen muss der bleiben, sondern du hast jetzt jemanden da, der sportlich entscheidet, weil er sagt, fußballerisch bringt uns das weiter und das müssen wir tun. Und das ist, was Manchester United braucht. Ob Rangnick das macht oder wer auch immer, war ja dann erstmal egal. Das haben sie sowieso gebraucht. Und ich persönlich finde, weil wir Rangnick ja alle kennen, das ist auf jeden Fall ein guter Fit. Trotzdem, kleine Einschränkung, ob er es auf diesem Niveau beweisen kann, mit Manchester United im Rücken, ist dann die Frage, ob du das auch kannst. Ich traue es ihm zu, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Dieser Mann hat Sachverstand genug. Aber es ist dann schön, das zu erfahren, ob es klappt oder nicht.
Infantiler Hebel, Doppelpunkt, Harry Redknapp ist impotent. Taktisch impotent. Das lasse ich weg, weil es muss ja klicken. Ja, genau. Und Michael Carrick ist jetzt nicht mehr im Verein. Das habe ich auch ganz kurz angesprochen. Einige Spieler haben wirklich ihn in höchsten Tönen gelobt und sagen ihm eine große Trainerkarriere nach. Ich finde, er hat das sehr sympathisch auch gemacht. Ich habe das ja schon mal fallen lassen. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt von seiner Arbeit bis hierhin, aber ich würde es ihm wünschen, weil ich den Typen eigentlich ganz gern mag, dass der irgendwo nochmal einen Anschlussjob findet. Und wenn es erstmal nur weiterhin als Nummer 2 ist, der ist ja da auch echt auch reingerutscht in diesen Trainerjob, auch irgendwo gezwungenermaßen. Wäre schon cool, wenn wir den nochmal irgendwo sehen würden. So, eigentlich wäre ja Newcastle irgendwann einmal der Fit. Da kommt er ja her, da mag er ja auch hin und das ist ja seine zweite ganz, ganz große Liebe. Kurze Unterbrechung dafür, dass ich euch etwas sagen möchte. Wir supportet uns nicht mehr im klassischen Sinne, aber ihr könnt supporten, gerade in der Weihnachtszeit, das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber nicht uns supporten, sondern Leute, die sehr, sehr viel notwendiger haben, als wir das machen. Es wird am Mittwoch wird die Kollektion online gehen, bei Kleinigkeit unsere Weihnachtskollektion geben. Und das ist eine ganz besondere. Wir haben die an das Movement Black Lives Matter angelehnt. Wir haben jetzt mal 5 Spieler von 5 großen Vereinen rausgesucht. Dunkelhäutige Spieler rausgesucht, die mit der Black Lives Matter Geste dann zu finden sind und in der euch bekannten Grafik, im bekannten Artwork von Click and Rush dann auf Pullovern und T-Shirts verewigt werden. Und die Besonderheit ist das, allen Gewinn, den wir damit einstreichen, der geht nicht an uns, sondern der geht an unseren Partner, an Global United von Lutz Pfeilenstiel und Freddy Bobic. Und die werden das dann an ein Projekt in Südafrika umverteilen. Wir können euch dann auch gerne zeigen, da gibt es wirklich dann auch Videos, wie eure Mittel exakt verwendet werden. Das heißt, 2 Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt dem oder der Lieben eures Vertrauens oder auch selber in der Vorweihnachtszeit noch was schenken, vielleicht auch zu Weihnachten selbst und zeitgleich helft ihr damit, weil wir, wie gesagt, keinen Cent damit verdienen, sondern wirklich alles abgeben und das mit einer Botschaft, die uns, wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast des Öfteren hört, sehr, sehr wichtig ist, nämlich Black Lives Matter, weil es genauso ist. Ihr könnt das Ganze dann ab Mittwoch auf der Seite kleinigkeit.de nachschauen. Wenn ihr den ganzen Link haben wollt, ist auch ziemlich simpel, kleinigkeit.de/collections, englisch/click-rush. Ist also nur im zweiten Sinne eine echte Werbung, ist aber, glaube ich, eine gute Sache und da könnt ihr weiterhin unterstützen. Aber wie gesagt, halt Menschen, die es weit notwendiger haben, nämlich wirklich arme, hungernde Kinder in Südafrika. Und so simpel das manchmal klingt, aber von einer einfachen Spende von 100 Euro, die wir hoffentlich zusammenbekommen werden, können die sich einen Kühlschrank kaufen. Und das ist wahnsinnig wichtig für diese Kinder, um überleben zu können.
Und ihr kriegt ein T-Shirt.
Und ihr kriegt ein T-Shirt, genau.
Cooles
und,
T-Shirt.
Lauft am Ende noch cool rum, so wie wir das auch tun, in bewährter, bekannter Qualität. Schön auch, dass Kleinigkeit mitmacht bei so einer Aktion. Finden wir cool, deswegen sind wir auch gerne in Partnerschaft mit den Jungs.
Wir sind weit fortgeschritten.
Ja, wir sind weit fortgeschritten, aber wir müssen natürlich noch über das Inform-Team der Liga reden. Ne, weiß gar nicht, ob das so ist, aber Antonio Conte, der die Standards bei Tottenham jetzt nicht so high gesehen hat, hat jetzt zumindest die Ergebnisse, die ersten geliefert, 2 Siege in Folge. Auch da muss man sich natürlich fragen, wie nachhaltig ist das alles? Oder meistens fragen dann ja immer Journalisten clevererweise, wie viel Prozent Conte ist schon in Tottenham? Das darfst du jetzt beantworten.
Ja, also er konnte sie verbessern. Ich habe letztens schon so ein Wortspiel eingebaut, aber das war wirklich zu dem Zeitpunkt nicht gewollt. Aber das, glaube ich, kam ganz gut an im Internet. 2-0 gewonnen gegen Brentford, also respektabel. 3-0 gewonnen gegen Norwich, auch respektabel. Die Null gehalten. Und ich finde, ich habe das letztens gesagt, das, was Thomas Frank analysiert hat vor dem Spiel, ist, finde ich, also der Trainer von Brentford, ist, finde ich, absolut zutreffend. Besser könnte ich es nicht formulieren, deswegen leihe ich mir dieses Zitat. Antonio Conte bringt in einen Verein zwei Dinge. Erstens, Organisation in der Defensive ist gleich Stabilität. Und das zweite ist seine Siegermentalität. Und ich glaube, damit ist alles erklärt. Weil sie waren zu labil hinten und sie waren vorne, sind sie doch immer kein grandioses Offensivteam. Da waren auch viele Einzelaktionen dabei, die dann absolut konsequent zu Ende gespielt worden sind, was wir in dieser Saison auch nicht oft gesehen haben. Das haben sie aber wirklich sehr auf den Punkt gebracht hinbekommen. Ja, jetzt hat Lucas Moura so ein wunderschönes Tor erzielt aus der Distanz. Den macht er auch nicht jedes Mal und damit gehen sie 1-0 in Führung und damit dreht sich das Spiel. Klar, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber, und das ist eine Sache, die man eben merkt, sie sind stabil, 2-0. Also das ist absolut wichtig. Und diese Mentalität zu sagen, wir gehen bis zum Schluss. Die zwei Dinge hat er gebracht. Weil, und das ist eben, finde ich, eine super interessante Statistik, sie haben in den Spielen zuvor, im Schnitt sind sie die wenigsten Kilometer gelaufen. Unter Antonio Conte sind sie in allen Spielen mehr gelaufen als der Gegner. Und das zeigt ja schon mal, was da los ist, was dieser Typ mit dieser Mannschaft gemacht hat, allein schon mal in diesen zwei Punkten zu sagen, ihr geht die Meter, ihr lauft, weil ich will gewinnen, ich will, dass ihr die Meter macht. Und der steht da draußen ja mit seinem HB-Männchen-Stil genau dafür, dass er eben sagt, hey, Gas geben, nicht aufhören. Und das merkt man dieser Mannschaft an. Es ist noch nicht alles Gold, weil Harry Kane ist nach wie vor nicht eingebunden. Er ist nach wie vor kein Mittelstürmer. Er ist nach wie vor nicht der Harry Kane, der unter Pochettino war. Son ist nach wie vor nicht der Pochettino-Son. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Hinten drin hatten sie Fehler in diesem Spiel gegen Moura. Ich glaube, aus der Slowakei kommen die. In der Europa League. Das wirklich in der Conference League. Das wirklich nicht gut war. Wo sie zwei katastrophale Fehler machen durch Sanchez. Aber im Grunde genommen ist es ein ganz anderes Tottenham und man merkt sofort, auch wie bei Rangnick, was wir angesprochen haben, diese Organisation, diese Sicherheit, diese Stabilität, wenn du das erstmal reinbekommst, sagen, hinten steht die Null, Antonio Conte ist noch immer Italiener, glaube ich, steht in seinem Pass drinnen, das macht er herausragend, dann kommt diese Mentalität dazu, also organisiert sind die, taktisch sind die top drauf, jeder weiß, was er zu tun hat, das merkt man und der Einsatz wird mehr. Und dann wird irgendwann das Tor vorne fallen. Ob du dann Harry Kane oder wer auch immer, ist egal. Aber wenn du hinten mal stehst und du arbeitest hart genug, dann wird der Rest kommen. Und das ist Antonio Conte und das hat man gemerkt. Und das muss man ihm wirklich lassen. Das ist ein Elite-Trainer. Das ist für Tottenham ein Sechser im Lotto. Und ich glaube, wahrscheinlich wird sich Manchester United in den beißen, dass er das schon angenommen hat quasi und er hätte vielleicht, also United wäre auch ein perfekter Fit gewesen quasi für ihn. Jetzt ist er bei Tottenham, er weiß, das Level ist nicht sehr hoch, hat er selber gesagt, aber er sagt, er ist sehr engagiert, er will arbeiten und das merkt man ihm an. Ja, es ist die schwierigste Aufgabe seiner Karriere, auch das O-Ton oder Antonio Conte, aber also ehrlich gesagt, Respekt, wie der diese Mannschaft wirklich so weit hinbekommen hat, dass er sie auf Linie getrimmt hat. Respekt.
Aber gut, das sagt er ja immer, dass das die schwerste Aufgabe seiner Amtszeit ist. Und der ist ja auch ein Typ, der, sagt man ja auch immer, aus dem Süden Italiens kommend, also wirklich aus einfachsten Verhältnissen sich da hochgearbeitet hat. Und was halt das Coole ist an Conte, und das sieht man dann auch oft bei seinen Teams, auch recht schnell tatsächlich, dass er wirklich Stück für Stück sich Dinge erarbeitet. Und irgendwann merken die Spieler auch, okay, wenn wir das so machen, was der will, dann funktioniert es auch. Und das ist, glaube ich, das, was er mitbringt zu Tottenham. Ich bin auch einfach sehr gespannt. Jetzt im Winter, die werden jetzt nicht allzu sehr nachlegen können. Aber es wird einzelne Transfers geben, die irgendwie die Handschrift tragen. Und wenn es nur so ein Ashley Young zu Inter-Transfer ist, also irgendeiner, von dem er denkt, dass er clever genug ist, um quasi als verlängerter Co-Trainer zu spielen. Und was halt dann vor allen Dingen im Sommer passieren wird, da bin ich halt wahnsinnig gespannt drauf. Weil ich würde denken, dass der das Team noch gewaltig umbaut und man müsste ihm, logisch, das haben wir ja auch schon in der Folge besprochen, in der er dann ins Amt kam, der muss auch die Möglichkeit bekommen, wirklich verändern zu dürfen. Und wir werden natürlich Tottenham weiter im Blick haben, je nachdem, wie es bei denen läuft. Dann gab es ja noch die ganz fette Überraschung, das glaube ich, kann man auch noch in aller Kürze abhandeln, weil wir eigentlich immer das Gleiche erzählen über West Ham United, aber wow, also Chelsea stolpert dieser Tage nicht so oft, aber West Ham United ist das zweite Mal jetzt schon in kurzer Zeit für eins der Meisterschaftsteams, von denen wir uns einig sind, dass es circa drei sind, wieder geschlagen. Und das ist halt echt das Erstaunliche dran, dass die mit ihren Mitteln nach wie vor die Liga eigentlich hops nehmen.
3-2 gegen Liverpool, 3-2 am Wochenende gegen Chelsea. Das ist wirklich also sehr beeindruckend, wie sie das machen, vor allem 3 Tore gegen Chelsea zu schießen. Das, glaube ich, ist die Kunst, weil das tun nicht viele Clubs auf dieser Welt. Ganz andere Teams. Und deswegen, das ist wirklich sehr beeindruckend, was David Moyes da schafft. Es ist so, das ist, ich habe letztens einen schönen Satz gehört. Wäre er nicht schon bei Manchester United gewesen, wäre das einer für Manchester United jetzt. Und das ist genau, ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so unwitzig, weil in der Ironie des Schicksals ist es das halt schon gewesen. Aber das wäre einer gewesen, da hätten sich andere wahrscheinlich jetzt darüber überlegt, den mal anzugraben. Der macht momentan einen super Job dort. Das ist einfach herausragend, was die tun. Und Chelsea zu schlagen, ist wirklich bahnbrechend. Dieser Samstag, der dann insgesamt 3 verschiedene Tabellenführer hatte. Am Anfang eben Chelsea, dann hat Liverpool kurz übernommen, dann City wieder. Das ist schon wirklich, die haben auch komplett, die 3 Teams haben wirklich auch komplett die Plätze getauscht, komplett einmal durchgemischt. Einfach nur, weil West Ham das getan hat, was sie eben schon das 2. Mal getan haben, nämlich einfach große Teams schocken und beziehungsweise Manchester United auch besiegt. Also das ist einfach wirklich herausragend, was David Moyes dort leistet mit seinem Team. Alle sagten, jetzt spielen die europäisch, jetzt brechen die ein, weil der Kader nicht recht viel größer geworden sind. Die sind ungeschlagen in der Europa League. Die haben sogar nur 1 Spiel unentschieden gespielt, alle anderen gewonnen. Und jetzt sind sie in der Liga auch nach wie vor dort oben mit dabei, was auch keiner gedacht hätte. Rang 4 vor Tottenham, vor Manchester United, vor dem FC Arsenal. Also man muss echt sagen, Hut ab, da ist niemand eingebrochen, sondern die bestätigen das und machen es sogar fast noch auf einem Niveau ein Stückchen höher, weil sich alle noch mehr gefunden haben. So sieht es zumindest aus.
Wir sind weiterhin weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir sind ja jetzt unter einem neuen Dach. Das heißt, wir müssen mal richtig zeigen, was wir können. Deswegen würde ich die letzte Personalie auch noch ganz kurz mit reinnehmen. Logischerweise, wenn Chelsea nicht da ist, dann muss jemand anders übernommen haben. Manchester City ist vorne dran im Moment in der Premier League. Und Pep Guardiola hat nach dem Aston Villa-Spiel auf der Pressekonferenz angesprochen auf Bernardo Silva und dessen Formstärke. Ganz kurz mal eben den Satz gedroppt, he's the best. Und ist dann aber gefragt worden, was er meint, in einem etwas ausführlicheren Interview. Und er hat gemeint, ja, im Moment ist es, mag andere Meinungen geben, aber im Moment ist es seiner Meinung nach der beste Spieler der Liga. Das ist jetzt natürlich ein Sport geworden, während Klopp die ganze Zeit Salah ins Rennen schickt und Tuchel sich einfach nur zurückhält. Hier und da kriegt Kanté mal ein solches Attribut, nimmt jetzt Guardiola Bernardo Silva. Aber, das muss man schon festhalten, das ist der Bernardo Silva aus 18, 19 nur fast besser.
Und da hat es schon mal gesagt. Also das heißt, das ist schon so ein wiederkehrender Punkt. Das darf ich mir auf die Fahne schreiben, weil das war, ich habe das irgendwann mal gesagt, für mich aktuell der beste Spieler der Welt, Mo Salah. Dann hat Jürgen Klopp, habe ich ja Jürgen Klopp gefragt, das ist um die Welt gegangen, dann die Engländer aufgenommen und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich jetzt irgendwann dieses Spielchen draus geworden. Das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, mein großer Entwurf oder so, aber das hat dann halt irgendwie so angefangen und natürlich antwortet dann ein Pep Guardiola irgendwann mal mit seinem Spieler, das ist ja klar. Er ist momentan in absolut herausragender Verfassung, Bernardo Silva. Er ist momentan einer der besten Spieler der Welt. Ich würde aber Mo Salah da nicht rausrechnen. Also das sind die beiden, die momentan für mich die Besten der Liga sind. Der Welt wage ich jetzt nicht zu sagen, aber für mich sind das momentan die beiden besten Spieler der Liga mit Abstand. Und damit, glaube ich, können wir alles sagen. Also das ist genau das. Ich glaube, 5 Tore in den letzten 5 Spielen dazu auch. Also wie der das macht und so. Das ist, also Bernardo, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Traumtor auch. Für mich sind die beiden momentan die besten Spieler der Liga. Jeder auf seine Art und Weise. Und ja, das ist mein Statement. Ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen.
Ja, ich würde sagen wollen, nicht der Beste, aber der wichtigste Moment bei City, weil halt nach wie vor keine echte 9, auch wenn ich, das habe ich ja auch das Thema in dem Villa-Spiel da aufgemacht, vielleicht ist es gar nicht mehr so en vogue, dass unbedingt der eine Torjäger da sein muss. Okay, Salah, ja, aber ansonsten funktioniert das bei den Top 6 Teams jetzt auch nicht in dem Maße. Und dann verteilt man es halt auf mehrere Schultern. Aber weil eben jetzt Ferran Torres ja auch noch fehlt und weil Gabi Jesus einfach besser zu sein scheint auf der rechten Außenbahn, rückt halt manchmal als Zielspieler Bernardo Silva da rein. Und da ist er natürlich schon wahnsinnig wichtig mit seinen ganzen Bewegungen. Der ist natürlich per se, auch wenn Kevin De Bruyne nicht da ist, unheimlich schwierig ausrechenbar, der ist de facto beidfüßig und so weiter und das macht ihn halt gerade sehr, sehr wichtig und dass dann Guardiola wichtig mit dem Besten verwechselt. Das macht er natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil dann kriegt Bernardo Silva einen weiteren Boost, den ihr euch eh auch alle holen solltet, nur in anderen Farben und Formen. Und ich glaube, also so ist es gemeint. Ich würde jetzt schon denken, dass der individuell runterbewertet jetzt nicht Bernardo Silva als besten Spieler der Welt sehen würde. Also nicht, wenn er nicht hellblau tragen würde, glaube ich.
Nee, jetzt auch dann nochmal nachgefragt. Das war natürlich der Liga auf jeden Fall und so hat er in der nächsten Pressekonferenz, die ich dann angehört habe, fürs nächste Spiel daneben. Und ja, er wollte da auch nicht mehr näher drauf eingehen, wurde auch gefragt, warum. Dann hat er einfach nur gesagt, schaut doch einfach das Videomaterial an, das er geliefert hat in den letzten Wochen, dann wisst ihr warum. Hat er den Punkt, das ist momentan herausragend, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist ein, ich habe letztens gesagt, ein Einhorn, diesen Spieler gibt es ja eigentlich. Der kann zentrales Mittelfeld gegen den Ball, der kann nach vorne, der kann auf den Außen, der kann im Zentrum, der kann den Außenstürmer machen, der hat den Mittelstürmer schon gespielt. Der ist unfassbar beweglich, der hat eine Ballführung, die ist irre, der hat einen Abschluss, der ist gut, der ist ein Traumpassspieler, der ist super intelligent, also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich habe das auch schon mal gesagt, der hat 30 Millionen Euro gekostet. Der würde heute 300 kosten wahrscheinlich. Wenn du so einen Spieler kaufen würdest, so ein Einhorn.
Hat nicht mal gespielt bei Sejus damals bei Benfica. Das werfen die dem heute noch vor, dass er ihn nicht spannend
deswegen, spielen lassen. Deswegen, also es ist, brauchen wir nicht reden. Also nur nochmal zur Klarstellung. Es war natürlich scherzhaft gemeint, dass ich das jetzt irgendwie eingeführt habe, aber so ein bisschen ging es dann halt so los danach. Aber genau, dann war es das eigentlich schon von uns. Wir sind weit fortgeschritten. Wir übersteigen jetzt dann gleich die Stundenmarke. Dementsprechend, ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Spiel Spaß gemacht. Wenn ihr das wirklich cool gefunden habt, dass wir jetzt mal zu zweit kommentiert haben, gerne irgendwie Sky anschreiben. Die werden dann mit Sicherheit irgendwann mal Druck bekommen und das dann durchsetzen müssen. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen, euch macht der Podcast Spaß. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Jetzt auch auf der Sky-Plattform, wie auch immer. Ja, Uli, dir bleiben die letzten Worte.
Ja, ich würde auch sagen, das ist einfach jetzt euer neuer Dienstag unter dem Sky-Dach. Wir sind sehr froh, dass wir unter dieses warme Dach untergekommen sind. Ansonsten, wie gesagt, ändert sich nicht viel, geht einfach alles weiter wie bisher und dann hören wir uns in einer Woche allerspätestens wieder.